Das ist Papas ganzer Stolz. Mit wahren Geschichten aus feministischer Perspektive.
Die Aufnahme läuft.
Echt, ja?
Ja, hat gerade schon mehrmals mit dem Daumen in die Luft gemacht. Ich glaube, das ist unser Signal.
Wusstest du, dass Ameisen fliegen können?
Ja, Mama hat das letztens gegoogelt.
Alter, die fliegen einfach so ein paar...
In der Paarungszeit.
Ja, aber nur ein paar von denen. Und ich habe früher als Kind, ist mir das öfter begegnet, so fliegende Ameisen. Und ich habe mich nicht getraut, irgendjemanden...
Das zu sagen,
weil ich dachte, ich bin verrückt geworden.
Ich dachte halt immer, es wären einfach andere Tiere. Also ich habe nicht gedacht, dass es Ameisen sind. Aber heute habe ich, also nicht heute, aber diesen Urlaub habe ich gelernt, es sind Ameisen. Ja, wir sitzen gerade auf der Terrasse von unserer Oma in Portugal und Madis trinkt hier genüsslich einen Kaffee.
Wir haben hier auf jeden Fall 41 Grad im Schatten.
Ja, und deswegen, kennt ihr das, wenn man so die Schenkel übereinander kreuzt und dann gleiten die da wieder runter? Ich merke nämlich gerade, wie meine Wade so an meinem Schenkel ganz langsam vor meinem Schenkel rutscht, weil die so schwitzt.
Ja, man schwitzt hier einfach im Sitzen einfach die ganze Zeit.
Ja, also man muss dazu sagen, es ist der allererste Podcast, den ich jemals anmoderiere. Und es ist, ich fange immer mal wieder an zu lachen, weil Malis gucken mich so süß an.
Okay, ich bin hier einfach nur Gast. Warst du eigentlich schon mal Gast im Post?
Ja, bei eurem Podcast.
Achso, ja.
Ich war schon auch mal bei so einem anderen Feminismus süß-sauer war ich auch mal.
Der war gut, ja.
Der war lustig, der hat Spaß gemacht. Und ich habe mal irgendwas für meine Uni gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das noch da ist. Aber da war ich auch Host. Ist gar nicht mein erster Podcast, aber den habe ich nicht anmoderiert. Das habe ich jemand anders machen lassen.
Naja.
Also Malis.
Meinen Podcast kennen natürlich schon alle.
Mutti ist die Beste. Das ist jetzt ihr Podcast, ne?
Aber den müsst ihr jetzt nicht unbedingt hören. Jetzt hört erstmal die Folge hier zu Ende.
Also Malis, kennst du dich gut mit Geschichte aus?
Kommt drauf an.
Auf was?
Welches Thema? Geschichte ist ja, also es ist so, wie wenn du fragst, kennst du dich gut mit Menschen aus?
Okay, kennst du dich gut mit Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg aus?
Also ich kenne mich nicht mit Geschichte aus. Vor dem Ersten Weltkrieg, also so ein bisschen französische Revolution.
Ich glaube, gut, wir sind auch in Frankreich heute.
Ah, ich liebe Frankreich.
No shit.
Also ehrlich gesagt, habe ich auch noch gar keine Ahnung, was hier gerade auf mich zukommt. Mir hat einfach nur gefragt, hey, hast du Bock, hier Podcast mitzumachen? Und am Ende musst du nur zuhören und ein paar Sachen dazu sagen, aber eigentlich organisiere ich es. Aber mir jetzt hier mal, was geht's hier eigentlich heute?
Ja, also und zwar habe ich mir für jede Folge eine Geschichte recherchiert, eine wahre Geschichte. Es ist kein True Crime Podcast, keine Sorge, Leute. Es ist nicht der 50.000. hier auf Spotify und was noch alles. Es ist einfach nur wahre Geschichten. Die gehen um alles Mögliche, aber das Ziel ist so ein bisschen, vielleicht die Menschheit besser kennenzulernen oder die Menschen an sich, wie sie funktionieren, wie unsere Gesellschaft so geworden ist, wie sie heute ist. Und was wir da eigentlich alles mitnehmen können aus der Geschichte, aus Kleingeschichten, aus Lebenserfahrungen. Und dementsprechend nehme ich da immer irgendwie so eine Lebenserfahrung mit. Witzigerweise ist es jetzt diesmal keine Lebenserfahrung. Ich merke gerade, wir reden heute über jemanden, ich weiß auch nicht. Seht ihr dann am Ende? Ihr könnt ja dann selber sagen, ob das jetzt eine Lebenserfahrung war oder nicht. Aber es ist irgendwie spannend. Und ich habe jetzt hier die Folge, handelt jetzt von jemandem, den kennen wir gar nicht. Ich habe ein paar Sachen über die Person rausgefunden, über das große Rätsel dieser Person. Mhm. Aber ich glaube, ich fange jetzt einfach an, sonst wird es einfach verwirrend.
Ja, ich bin sehr verwirrt gerade.
Ja, du schaust mich auch übelst verwirrt an. Aber auf so eine süße Weise. Madis grinst nämlich gerade.
Wir sind übrigens Schwestern. Also falls wir dieselbe Stimme haben, das war meine Oma und Maggies auch. Naja.
Ja. Also ja, genau, das ist nämlich das Nächste. Wir haben ähnliche Stimmen, aber ihr könnt ja einfach überlegen, wer gerade
redet. Ach so, und ich nenne Magdalena manchmal Maggie, aber ihr dürft es nicht machen. Nur so.
Das darf nur Familie. Und meine Freunde. Ja, gewöhnt euch das bitte nicht an. Spaß, ihr dürft mich nennen, wie ihr wollt. Also, ich fange jetzt mit der Geschichte an. Paris 1890. 20 Jahre bevor unsere Geschichte anfängt, hat Kaiser Napoleon III. Den Deutsch-Französischen Krieg verloren. Momentan herrscht eine eher ungewöhnlich lange Friedensphase in Europa vor dem Ersten Weltkrieg. In Frankreich nennt man das auch die Belle Époque. Und ich möchte mich heute jetzt schon entschuldigen, es sind so ein paar französische Sachen. Ich habe die nicht mal geübt. Ich habe ein paar Leute, die sprechen Französisch. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht zu fragen.
Du musst einfach immer so mit da dran machen dann.
Ja, stimmt. Und mein Französischlehrer hat damals gesagt, man soll reden, als ob man singt.
Hattest du Französisch?
Ich habe mal so einen 2-Wochen-Kurs gemacht.
Ach so.
Und dann hat Corona angefangen.
Also ich hatte nie Französisch, deshalb fällt es mir auf jeden Fall nicht auf.
Aber ich hatte Italienisch, bringt mir jetzt halt nichts. Italienisch spricht man halt so, wie es da steht.
Ich spreche halt auch nur, wenn dann Portugiesisch.
Wie dem auch sei. Die Belle Époque, das ist die schöne Epoche. Und das ist eine Zeit von Wirtschaftswachstum und Paris wird zum Zentrum von Luxus und Kultur. Man spricht von einer kulturellen Blütezeit, in der sich herausragende Künstler, Schriftsteller und Musiker ausleben.
Also Männer.
Männer.
Männers.
Leute, ich muss kurz lachen. Da ist eine Ameise und sie läuft über mein Mikro. Sie ist so klein.
Das ist die Natur, Maggie.
Jetzt ist sie in das Mikro reingelaufen.
Oh, nicht, dass man sie dann hört.
Nein. Martin hat mir Haken gegeben, man hört sie nicht.
Also falls man so ein laufendes Geräusch hört, wir laufen nicht beim Aufnehmen, es ist die Ameise.
Wir sind jetzt in Frankreich, es ist die schöne Epoche. Und in Deutschland...
Wann war die? Welches Jahr?
Ja, 1890.
Hast du schon gesagt?
Ja, ja, ich habe angefangen mit Paris 1890. So, in Deutschland, und die Namen kennt ihr bestimmt, machen sich Menschen wie Franz Kafka oder Thomas Mann einen Namen.
Ah, das war die Zeit also.
Genau.
Ich dachte, und die seien viel später schon gewesen.
Ja, die haben ja dann auch noch ein bisschen gelebt.
Ach so, okay.
Wir wissen auf jeden Fall, heute verfolgen die uns noch im Deutschunterricht.
Aber ich finde Thomas Mann gar nicht so schlecht.
Ja, auch Kafka, Ach, Kafka. Ist Kafkaesk. Der hat ja. Das...
Weiter geht's.
In Frankreich begeistern Maler wie Henri Matisse oder Schriftsteller wie Émile Zola. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Kennst du nicht?
Kulturbanause.
Kulturbanausin. Manometer ist egal. Genau. Es ist auch die Zeit von wissenschaftlichen Fortschritten.
Fortschritten.
Das bedeutet, dass sie neue Wörter erfinden.
Ja, so wie du gerade...
Natürlich ist es die Zeit von wissenschaftlichen Fortschritten. Und zwar, das kennst du jetzt bestimmt, aber vielleicht kennst du es auch noch nicht, 1903, also so 10 Jahre nach der Zeit, wo ich jetzt gerade angefangen habe zu erzählen, wird Pierre Curie, der Ehemann von Marie Curie, für den Nobelpreis nominiert. Und er macht jetzt was sehr untypisch ist für seine Zeit und sein Geschlecht. Und zwar sagt er dem Nobelpreiskomitee, dass er das nicht will, diese Nominierung, weil seine Frau Marie Curie nur als Assistentin angeführt wurde und sie aber eigentlich alles gemacht hat. Und das Komitee hat dann richtig Druck bekommen und tatsächlich haben die dann daraufhin Marie Curie nominiert und dann hat sie diesen total tollen Nobelpreis bekommen.
Ich habe übelst die Gänsehaut.
Crazy, oder?
Oh, voll der liebe Mann.
Ja, ich finde auch, das ist so schön.
So ist eigentlich das Bare Minimum.
Aber ja, es ist eigentlich das Bare Minimum. Ich finde es schön, ich habe das gelernt in dem True Love Podcast von Lynn und Leo. Die haben da eine Folge über Marie Curie und das ist toll. Die erzählen da auch, dass Marie damals schon auch viel Gegenwind bekommen hat, dass man sie viel so kritisiert hat, weil sie eben die traditionellen Werte nicht vertritt und so. War ihr egal. Finde ich irgendwie cool. So. Etwa zur selben Zeit kursiert in der KünstlerInnen, vielleicht auch eher nur Künstlerszene von Paris eine Maske. Die Faszination der Maske wird sich auf das Bürgertum ausweiten. Und?
Was ist eine, also was für eine Maske?
Eine Maske. Eine Totenmaske. Also quasi ein Gipsabdruck von einem Gesicht.
Also die haben Masken getragen.
Nee, die haben Masken verkauft und die dann in ihre Wohnungen gehängt.
Okay, aber nur eine oder viele?
Also es geht jetzt um eine Maske, die oft reproduziert wird. Aber man hat, war das ein Ding, dass man, es gibt auch Maskenabdrücke, Totenmasken von eben diesen ganzen Künstlern und was weiß ich noch alles. Und das haben dann die Leute, die Künstler und die Leute im Bürgertum, haben sich das dann in ihre Wohnung gehängt. Und es ist ein bisschen so wie heute, dass man irgendein Bild aufhängt.
Aber dass alle dasselbe haben.
Genau.
Also so wie wenn man bei IKEA einen Teller kauft.
Ja. Es ist echt ein bisschen so gewesen. Es gibt ja auch hier, wir haben doch hier wirklich bei uns, bei Oma, Opa, hängen doch Teller an der Wand. Das machen doch ältere Leute wirklich. Oder nicht? Teller
aber,
an die Wand hängen.
Aber schöne Teller, hä?
Ja, ja, schön. Das ist ja also auch okay, eine schöne aber, Maske.
Okay, ja.
Mhm. Es ist keine IKEA-Maske, Leute. Also. Die Faszination wird sich auf jeden Fall ausweiten.
Alle und lieben diese Maske.
Alle lieben diese
Maske. Wie also sieht jetzt, die aus? Hast
warte
du ein Bild
mal,
von der Maske?
Ich zeig dir das nachher. Ich habe Bilder dabei. Sie guckt gerade so traurig. Nee, du darfst sie noch nicht sehen. Du darfst auch noch nicht wissen, was, weil ich glaube, du kennst sie schon. Also. Und sie wird in den nächsten Jahrzehnten Kunstwerke entstehen lassen.
Aber eine Totenmaske.
Jetzt hör mir doch zu. Es ist ja, es, alle Fragen beantworten sich.
Aber ist es eine Totenmaske?
Es ist.
Was bedeutet das? Ich brauche nur eine Definition.
Also, eine Totenmaske, also ich erkläre das, ist egal. Eine Totenmaske ist, jemand ist tot, du machst Gips in sein Gesicht, nimmst das Gips wieder raus und dann bleibt es übrig und dann machst du da irgendein anderes Material rein und dann hast du einen Abdruck vom Gesicht von der toten Person.
Okay, und die haben diese tote Person reproduziert und überall hingehängt.
Genau,
okay.
Aber nicht die Person, nur das Gesicht.
Ja, ja. Hm? Gut.
Ich wollte es nur klarstellen. Okay, also. Sie wird in den nächsten Jahrzehnten Kunstwerke entstehen lassen, Menschen was bewegen und faszinieren und dann zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit geraten. 1960, also 70 Jahre nach dem ersten Auftreten der Maske, werden ein Wissenschaftler und ein Spielzeughersteller ihr Gesicht wieder ausgraben und es nutzen, um etwa 2,5 Millionen Menschen das Leben zu retten. 1987 wird Michael Jackson als einer der letzten Künstler von dem Gesicht inspiriert werden und in seinem Lied Smooth Criminal davon singen, ob es der Frau hinter dem Gesicht okay geht. Es ist eine Geschichte von Aneignung, Aneignung von Frauenkörpern und Frauenleben. Und eine Geschichte, in der bis heute die Wahrheit verneint wird, zugunsten von männlichem Begehren.
Oh mein Gott, Molly sieht so verwirrt aus. Ja, Junge, erzähl weiter.
Ich weiß, dass wir schon mal über dieses Gesicht geredet haben, aber du kannst dich jetzt nicht dran erinnern, wer das sein könnte, oder? Wer die Person hinter dem Gesicht ist.
Naja, vor allem Leben retten finde ich halt so verwirrend.
Ja, man hat mit dem Gesicht was quasi was anderes erschaffen und dieses andere trägt dann ihr Gesicht. Naja, ich kann ja mal weiter.
Crash-Test-Dummy?
Es ist ähnlich. Ich kann ja mal ein bisschen weiter erzählen.
Eine Modepuppe?
Eine Modepuppe. Es ist das Gesicht der Schaufensterpuppen in allen Läden. Nee, das ist nicht. Also, es gibt jetzt zwei Teile in dieser Geschichte. Und zwar einmal ist es dieser Teil von dem Ursprung von diesem Gesicht. Das ist ja vor, also quasi was 1890 passiert ist, wo wir vorhin angefangen haben. Das ist dann in Vergessenheit geraten, dieses Gesicht von der Maske. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es noch den zweiten Teil von der Geschichte.
Nämlich, was dann damit passiert ist.
Genau, was dann, also quasi das erste ist halt dieses Rätsel, wer ist diese Person hinter der Maske, das nicht aufgeklärt wurde. Und das zweite ist dieses Leben retten, teils, Dings,
ja.
Von diesem Spielzeughersteller.
Aber wie kann ein Spielzeughersteller Leben retten? Weil Eltern nicht mehr so gestresst waren und ihre Kinder nicht mehr umbringen wollten?
What? Alter. Das Lustige ist, ich habe gerade so kurz in mein Skript gelesen, ob ich irgendwas vergessen habe zu sagen. Und dann habe ich nur noch so Kinder töten wollten. Und dann war dies, wie sie so lacht.
Okay, mach weiter.
Also, jetzt ist die Frage, willst du wissen, von wem ich rede oder willst du erst eine Frage beantworten?
Erst eine Frage.
Okay, fällt dir was zum Thema Schönheits- und Weiblichkeitsideale ein?
Ja.
Ja, dann sag doch.
Kannst du die Frage konkretisieren?
Ja, nee, du sollst jetzt einfach Beispiele sagen.
Schönheitsideal, ganz dünn sein, aussehen wie ein Kleinkind. Schönheitsideale sind überzogen und nervig und sind dazu da, um Frauen zu unterdrücken. Und wir werden ihnen wahrscheinlich alle nicht gerecht werden. Und wenn ich mich am Strand umgucke und denke, oh, diese Person hat einen perfekten Körper, so einen flachen Bauch und so eine schmale Taille, wie Frauen es sollen, dann stelle ich im zweiten Moment fest, ah, diese Person ist auch erst 10.
Mhm. Und ja, genau. Moment.
Und das ist ungefähr so weibliche Schönheitsideale.
Ja, absolut. Und auch wenn wir an Gesichter denken, irgendwie...
Ja, niedlich und so Kindchenschema.
Und auch irgendwie weiß-europäisch.
Ja, ja, sowieso.
Und ich habe jetzt mal aus einem unserer beider Lieblingsbücher, habe ich was rausgesucht über Hässlichkeit. Rate mal, welches Buch?
Why We Matter.
Ja, von Emilia Rock.
Rock, Französisch. Rock.
Ja, ist auch Französisch. Ey, siehst du mal, das passt so gut. Das ist ein relativ langes Zitat, ich lese trotzdem vor. In ähnlicher Weise wird Hässlichkeit als universell betrachtet. Wenn in einem Buch, einem Theaterstück oder einem Lied etwas Hässliches vorkommt, haben wir alle eine allgemeine Vorstellung davon.
Kannst du das so lesen, wie sie es lesen würde, mit so einem leicht französischen...
Mit so einem Akzent?
Nein, ich liebe das. Wenn ihr das Buch die noch nicht so, gelesen oder gehört habt, sie liest das selber.
Ja, ja, das ist fantastisch.
Und das ist richtig schön irgendwie. Ja, ja, egal, okay, erzähl
es
weiter.
Es ist auch so toll, dieser Frau beim Reden zuzuhören. Ja, also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, bei einer Vorstellung oder so zu sein, das ist toll. Ja, weiter.
Es ist eines der intelligentesten Bücher, was ich jemals gelesen habe.
Ja, ist krass, wirklich, ist so krass. Ich habe so viel dort gelernt. Wenn die Beschreibungen konkret werden, sind die Eigenschaften fast immer die gleichen. Krauses oder graues Haar, asymmetrische Augen, dunkle oder grünliche Haut, schiefe oder kaputte Zähne, breite oder lange Nasen, dicke oder magere Körper, sichtbare körperliche Behinderungen, Behaarung, Falten und Hautkrankheiten. Der Standard dessen, was weltweit als schön und als hässlich empfunden wird, wurde in erster Linie von Menschen definiert, die weiß, reich, männlich und mächtig sind. Und dieser Standard wird von uns allen aufrechterhalten, auch von Menschen, die in diese Normen nicht passen. Ich finde es sehr spannend, und es geht jetzt auch ein bisschen deshalb darum, weil diese Maske ist auch deswegen so berühmt geworden, weil dieses Gesicht in eine Schönheitsnorm passt, die eben weiß ist, die männliches Begehren verkörpert und die interessanterweise sogar minderjährig ist.
Aber was ich mich frage, also Schönheit ist ja schon auch sehr subjektiv und das gilt ja nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Ja, deshalb finde ich es eigentlich besonders weird, dass man, also es muss ja irgendwie ein oder zwei Männer gewesen sein, die gesagt haben, das ist jetzt besonders schön, weil ich glaube, wenn man 50 Männer an einen Tisch setzt, dann sind sie sich gar nicht mehr einig. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja auch das Ding, wenn man, also es ist ja auch die Unterscheidung zwischen Schönheit und Schönheitsideale.
Ja.
Dass oft bin ich so irgendwie, also ich finde jetzt Menschen, die den Schönheitsidealen entsprechen, nicht hässlich, aber ich finde sie jetzt auch nicht unbedingt anziehend. Also für so Anziehung oder das, was ich als schön empfinde, kommt dann noch ein bisschen mehr dazu. Also es kann zufällig so sein, dass eine Person, die dem Schönheitsideal entspricht, dass ich mir auch denke, Hallöchen.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Ja. Aber muss halt auch nicht sein, irgendwie. Und
ja.
Also Marlies, ich habe jetzt das erste Bild für dich, ich zeig's dir. Wir sind jetzt nämlich in Paris, 1890, und wir tauchen jetzt wirklich in die Geschichte ein, und zwar von der Unbekannten aus der Seine.
Aus der Seine.
Sag doch, was du auf dem Bild siehst.
Ach so, ja, ich sehe die Seine.
Ja, aber halt 1890.
Ja, und eine Brücke. Ja, ist aber kein Bild, sondern gemalt.
Da sind Brücken auch. Ja, gab es damals schon Kameras? Ja, gab es schon.
Weiß ich nicht. Da sind Bäume und da ist halt wahrscheinlich Paris. Ich war noch nie in Paris, deshalb keine Ahnung, ob das Paris ist oder
das
nicht.
Ist
aber
schon Paris.
Ich vertraue dir jetzt. Ja, und es ist die Seine, aber ich dachte, das ist die Themse, weil ich blöd bin.
Weil ich blöd bin. Also, Paris 1890. An der sanft vor sich hinfließenden Seine ist es noch recht ruhig. Entlang der malerischen Brücken... Deswegen habe ich dir diese scheiß Brücken gezeigt. Die sind doch malerisch.
Aber wie haben die damals Brücken gebaut?
Mit Steinen.
Naja, aber wie? Die hatten ja keine Kräne. Das finde ich immer faszinierend. Okay, erzähl weiter.
Entlang der malerischen Brücken, die im Zentrum von Paris verlaufen, ist sind schon die ersten Händler unterwegs. Sie bauen ihre Stände an der Seine auf, an denen sie unter anderem Toten- und Lebendmasken verschiedener Berühmtheiten verkaufen. Am Quai de Louvre, ich hoffe, dass man es so sagt, an dem mittags Menschen ihre Erledigungen machen und Kutschen wichtige Persönlichkeiten herumtragen werden, wird die Morgenruhe von einer schaurigen Entdeckung unterbrochen. Dort, mitten in der Seine, schwimmt ein junges Mädchen.
Hat sie was mit Jack the Ripper zu tun?
Nein, warum sollte sie, Alter? Okay. Ich kann gerne mal eine Folge zu Jack the Ripper machen.
Ja, fände ich voll spannend.
Aber ich habe eigentlich versprochen, dass es kein True Crime Podcast ist. Und jetzt sind die ersten zwei Folgen so crimig.
Ja, aber sonst ist es ja auch nicht spannend.
Wir machen es einfach als Folge 5. Bis hierhin sind sich auch die meisten Quellen einig. Aber ab hier gehen die Quellen schon auseinander. Und zwar spricht man jetzt in den allermeisten Quellen von einem 16-jährigen Mädchen. Sie wird auch als Jungmädchen oder junges Mädchen oder Mädchenkörper umschrieben. Und später und in einigen anderen Quellen und Geschichten spricht man dann plötzlich von einer Frau, einer jungen Frau im Alter von 20 oder 21 Jahren. Und auch vor dem Hintergrund, dass die später so berühmt wird, finde ich das spannend, dass man erstmal sagt, das ist ein 16-jähriges Mädchen und dann wird sie zu so einem Schönheitsideal und dann ist sie plötzlich eine Frau.
Naja, aber man muss ja schon auch dazu sagen, dass damals wurden die ja auch irgendwie mit 12 schon verheiratet, oder? Ist es, also von daher...
1890.
Ja, weiß ich nicht. Wann ist denn hier Bridgerton, wann spielt das denn?
Keine
da
Ahnung.
Heiraten die ja auch irgendwie mit 14 oder so.
Ja, stimmt, die heiraten also, da echt früh.
Ja, deshalb.
Ich weiß jetzt auch nicht, aber das macht sie nicht zu einer Frau.
Das stimmt, aber damals war es halt, war man früher schon.
Ja,
also,
das stimmt.
So,
stimmt.
Deshalb.
Ihr Gesicht regt sich nicht, ebenso wenig ihr Körper. Sie hat keine äußeren Wunden, aber sie ist tot. Wer die Leiche aus dem Wasser gezogen hat, ist unklar. Bis heute findet man keine Polizeiakten über sie. Fest scheint, dass sie aus dem Wasser geborgen und neben der Notre Dame am Rande der Ile de la Seine ins La Mourgue gebracht wurde. Ich zeig dir jetzt das La Mourgue. Das ist jetzt in dem La Mourgue.
Das sieht aus wie eine Wäscherei, oder? Nee, das ist, da sind ganz viele Leichen, oder? Da sind ganz viele Leichen, kann das sein?
Ja, wo siehst du die Leichen?
Die liegen da und da hängt Kleidung über denen drüber.
Darf ich das mal kurz sehen, was du da siehst? Ah ja, da hängt echt Kleidung.
Und da sind so Leute, die gucken. Die gucken durch ein Fenster.
Das ist richtig. Wie empfindest du das?
Na, das ist vielleicht so wie Leichenbeschauung oder so, ich weiß nicht. Vielleicht weil die nicht identifiziert waren?
Genau, ja. Dieses Gebäude ist nämlich ein sehr berühmtes Leichenschauhaus neben der Notre Dame. Und man sagt eben, dass es kein einziges Fenster in Paris gibt, das mehr ZuschauerInnen anzieht als dieses. Also das wirklich, das war wie so eine Attraktion, wie,
die
wo die
ja
Leute
kein
halt
Fernsehen.
Hin... Ja, wirklich, die hatten halt echt kein... Hatten die Fernsehen?
Nein.
Sag mal, 1890.
Mm-mm.
Ja, okay. Das...
Guck mal, da bei, als Hitler war, da hatten die Radio alle.
Aber da gab es auch schon Kinos.
Ja, die ersten.
Ja, ja, stimmt. Deswegen gab es auch so eine krasse Propaganda dann, bis die ersten Soldaten zurückgekommen
aber die,
sind.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall ist es so, dass man Leichen, die nicht, also man sagt beansprucht, also keine Wunden haben, nicht irgendwie übelst eklig aussehen oder so und die man eben nicht identifizieren kann, die hat man dort hingebracht. Und die wurden dann auf so 12 schwarzen Marmorplatten, hat man die dann draufgelegt und die in diesem Leichenschaufenster gezeigt, das da nachgezeichnet wurde. Und Emile Zola, den habe ich vorhin auch schon mal gesagt, dass der da, der hat halt geschrieben zu der Zeit. Der hat 1867, also ein paar Jahre vorher, beschrieben, dass ganze Banden von Jungen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren dort herumgelungert haben und sich die weiblichen Leichen angeguckt haben. Marlies zieht ihre Mundwinkel nach unten. Ich finde es auch übelst eklig. Und wir können jetzt...
Gut, aber damals, also...
Es war damals normal.
Ja, ja.
Ja, ja, das war normal. Wir können jetzt eben auch vermuten, dass dieses Schicksal auch unserem unbekannten Mädchen widerfahren ist, also dass sie da lag und die haben die alle angeguckt. So, und an dem Punkt sind wir jetzt schon wieder bei verschiedenen Geschichten, je nach Quelle. Und zwei davon sind sich sehr ähnlich und das sind auch die, die so am häufigsten so zitiert werden oder beschrieben werden. Und zwar sagt man einmal, dass ein Bildhauer dieses tote Mädchen im Schaufenster gesehen hat und er war total fasziniert von ihr und von ihrer Schönheit und von ihrem Lächeln. Und dann hat er eine Gipsmaske von ihr angefertigt. Und die zweite Geschichte ist, dass ein Pathologe, also das sind diese Leute, die so Leichen auseinandernehmen, im Leichenschauhaus so fasziniert von dem toten Mädchen war, dass er einen Gipsabdruck von einem Malheur, also einem Modellierer, hat machen lassen.
Also im Endeffekt war ein Mann fasziniert von ihr und hat ein Bildnis von ihr gemacht.
Von ihrem Gesicht, ja.
Ja.
Weil sie so ein bezauberndes Lächeln hatte. Erinnert dich das an irgendwas? Mich erinnert es immer.
An mich?
Das tote Mädchen, das lachte.
Ich weiß nicht.
Mich hat es irgendwie so ein bisschen an so Märchen erinnert.
Ach so, Schneewittchen.
Was hast du denn mit Jack the Ripper, Alter?
Ich finde ihn einfach faszinierend.
Okay.
Okay, also, aber das ist ja nett, wenigstens haben sie das Gesicht genommen, nicht den Körper.
Ja. Ja, das stimmt.
Stimmt, wenigstens haben sie ihr Gesicht genommen.
Und die haben das halt eben auch deswegen genommen, weil sie ja so krass schön war. Ich weiß nicht, mich erinnert es halt übelst an solche Märchen, so.
Wie Schneewittchen. Eigentlich auch weird, dass da so eine Tote liegt und ein Prinz sich dann geil
küsst. So hat er
das. Ja, vielleicht ist aber Schneewittchen ja aus dem da entstanden, so ein bisschen.
Crazy. Das ist ja eh alles diese ganzen alten Geschichten, die da erzählt wurden. Das ist ja ein riesiger Kuddelmuddel, der so ein bisschen Werte trägt. Also gesellschaftliche Werte in die Gesellschaft trägt und sie reproduziert. So, ich möchte jetzt noch ganz kurz über den Tod von ihr sprechen, weil ich war Magdalena, die Detektivin. Weil ich fand es irgendwie cool. Also ich habe jetzt mal so ein paar Sachen einfach zerdacht. Und zwar, ist der Tod ja sehr rätselhaft, weil wir wissen nur sehr wenig. Wir wissen, dass es ein junges Mädchen war und deshalb ist es ja schon mal sehr wahrscheinlich, dass ihre Familie sie vermisst. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass wenn ihre Familie sie vermisst, dass sie dann in das berühmteste Leichenschauhaus gehen und dort mal nachgucken, was aber ja wohl nicht passiert ist. Das heißt, es ist irgendwie schon mal komisch.
Also glaubst du, dass sie nicht vermisst wurde, oder?
Ich glaube, es könnte zum Beispiel, also ich habe dann gedacht, es könnte ja sein, dass sie eigentlich gar nicht aus Paris ist, sondern vielleicht sogar entführt wurde.
Angespült vielleicht auch.
Genau. Aber dann habe ich auch gedacht, also erstmal so eine unfreiwillige Entführung würde ja wahrscheinlich auch irgendwie Spuren an ihrem Körper hinterlassen. Aber man findet ja an ihrem Körper gar keine Wunden oder blauen Flecken und sonst was. Und deswegen dachte ich, so eine Entführung ist irgendwie vielleicht auch unwahrscheinlich. Dann dachte ich, sie ist vielleicht von zu Hause geflohen. Und ihre Familie kommt gar nicht, eben auch nicht aus Paris. Aber wir wissen auch, dass irgendwie ihr Gesicht wird ja übelst berühmt. Und es geht halt wirklich, also auch länderübergreifend, hängt es in Wohnungen und sonst wo. Und es gibt so viele Geschichten darüber. Und irgendwie dachte ich dann auch, vielleicht hätte sie ja dann eigentlich irgendwie gefunden werden
müssen. Also sie war weiß oder schwarz?
Es war eine weiße Frau.
Ja, dann ist bestimmt ihre Familie gestorben oder so und sie
irgendwie
war sowas. Alleine.
Genau. Ja. Dann habe ich noch gedacht, vielleicht ist die Familie auch in den Tod involviert.
Ja, stimmt.
Also man findet jetzt dafür zwar keine Indizien,
aber
die
Nachbarn
halt
würden ja auch wissen, wie die aussieht. Weißt du?
Ja, stimmt. Irgendjemand müsste sie erkennen.
Ja.
Stimmt.
Vielleicht war es einfach eine Deutsche.
Ja, stimmt.
Aber die sind nicht so schön.
Sie waren, ja, weiß ich irgendwie jetzt auch nicht. Naja, auf jeden Fall kommt jetzt kurz eine Triggerwarnung. Es wird um Suizid gehen. Für die nächsten paar Sekunden. Und zwar ist jetzt nämlich eine der Beschreibungen, das so am häufigsten gesagt wird, ist halt, dass sie sich einfach vielleicht umgebracht hat, haben könnte. Und jetzt gibt es eben ganz viele Gerüchte.
Gut, aber das ergibt Sinn, weil damals war Selbstmord ja auch so mega schlimm und so kommt in die Hölle mäßig. Und vielleicht hat die Familie deshalb einfach nichts gesagt, weil sie nicht so in Verruf geraten wollten.
Das kann
so
natürlich sein. Also, was ich glaube, ist, dass dieses Gerücht nicht von der Polizei kommen kann. Also, dass die diese Theorie nicht aufgestellt haben. Und zwar ist das so, dass die Polizisten, die gerade auch an der Seine stationiert sind, dass die sich eigentlich damit auskennen müssten, wie Wasserleichen aussehen. Und das Faszinierende an der Seine, an der Unbekannten aus der Seine, ist ja, dass sie sehr schön ist.
Und nicht aufgedunsen.
Genau. Peter Greenaway dreht nämlich auch eine Dokumentation, Les Morts de la Seine, in denen beschreibt er halt eben auch nochmal, dass schon früher, also dass die Seine einfach ein Ort war, wo sich viele Leute umgebracht haben, auch Frauen und Mädchen. Und deswegen müssen sich die Polizisten eigentlich schon damit auskennen. Also es gibt sehr viele Indizien, die darauf hinweisen. So, jetzt ist halt die Frage, warum spricht es überhaupt dagegen? Und der Grund ist, Ertrinken ist einer der aus der Perspektive der Menschen, die sich umbringen wollen, schlimmsten Suizide, weil Menschen nämlich einen Instinkt haben, sodass sie in letzter Minute doch noch um ihr Überleben kämpfen. Das heißt, sie versuchen dann zum Beispiel noch zu atmen oder zu strampeln. Der Atemreflex geht eben los. Und diesen Überlebenskampf und auch diese letzten Atemzüge, die sieht man Wasserleichen an. Das heißt, es ist halt irgendwie unwahrscheinlich. Dazu kommt, dass der Verwesungsprozess im Wasser sehr früh anfängt und dass das Gesicht dann dementsprechend auch sehr verquollen ist. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Und es ist deshalb auch sehr unwahrscheinlich, dass ein geschulter Polizist, der noch dazu an der Seine eingesetzt wurde, zu dem Schluss kommt, dass das ihre Todesursache ist. Mhm. Und das heißt jetzt eben auch, dass die Geschichte rund um den Suizid eigentlich nur von Personen verbreitet worden sein kann, die eigentlich schon fast dieses romantische Bild von einer Frau in ihrem Kopf haben, die so ganz langsam in den Fluss läuft. Hm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, das ist manchmal auch in Filmen und so.
Ja, ja, aber also im Endeffekt kann sie ja an allem Möglichen gestorben sein, zum Beispiel Gift oder so, weil man das ja damals noch nicht...
Genau.
Also sie kann sich auch einfach vergiftet haben.
Ja, das ist tatsächlich noch was sein könnte. Das ist halt das Ding, man weiß es nicht. Es gibt keine Polizeiakten oder sonst
was. Aber wenn sie sich jetzt vergiften würde und dann eben in die Seine geht, dann würde sie ja quasi tot sein, bevor sie
ertrinkt, dann hat sie keinen Überlebenskampf. Genau. Voll ist so. Das ist halt die Frage, wie Vergiftungsopfer aussehen.
Kommt, glaube ich, drauf an, aber ich glaube, manchmal sieht man es denen nicht an.
Ja, voll. Naja, auf jeden Fall zeige ich dir jetzt einfach mal ihr Gesicht. Und zwar siehst du das.
Ich bin so froh, wenn hier gleich der Schatten ankommt. Ich sitze gerade in der Sonne. Es ist so heiß.
Ich habe jetzt einmal, auf der linken Seite siehst du original und auf der rechten Seite einen aktuellen Abdruck. So sieht sie aus. Weißt du was, wir machen es jetzt so, weil ich werde gleich ganz viele Zitate, also zwei Zitate von Künstlern sagen, was die über das Gesicht sagen. Was sagst du denn über das Gesicht? Was tut es mit dir?
Das ist irgendwie beunruhigend.
Ich finde es auch übelst gruselig.
Ich finde es mega beunruhigend und vor allem finde ich, dass sie irgendwie ein bisschen alt aussieht.
Das ist spannend. Wieso? Also, weil ältere Menschen haben ja zum Beispiel auch Falten und so.
Ja, aber nicht alle und wegen den Haaren irgendwie. Ich finde die...
Das ist cool, dass du das sagst, weil tatsächlich ist ein Merkmal von ihr, dass sie eine altmodische Frisur trägt.
Ja.
Das weiß man über sie. Weiß ja nicht so viel, aber das weiß man halt. Ich habe übrigens ChatGPT gefragt, was es bedeuten könnte. ChatGPT hat gesagt, vielleicht ist sie für traditionelle Werte eingestanden.
Ja, ich denke auch religiös.
Irgendwie so,
würde wieder für Selbstmord sprechen.
Lol. Ihr würde doch dagegen sprechen.
Ist nee, wenn Sinn? Die Eltern religiös sind, weißt du.
Ach so, ja. Dass sie das dann so verschleiert. Das ist nicht unsere Tochter.
Nein, und vor allem auch, dass sie einfach verzweifelt war dann. Und sich dachte, ich will meine Haare aber anders tragen. Also bringe ich mich jetzt um.
Ja,
Entschuldigung.
Okay. Nee, ich finde es gut. Ich habe mir irgendwie jetzt hier aufgeschrieben, dass ich will, dass du das Zitat jetzt vorliest. Und ich will, dass du das mit deiner erotischen Vorleserinnenstimme vorliest.
Okay. Das Gesicht der jungen Ertränkten, das man in der Morgue?
Des Leichenschauhaus.
Abnahm, weil es so schön war, weil es lächelte, weil es so täuschend lächelte, als wüsste es. Was soll es denn wissen?
Ja, er wüsste es halt.
Sie sieht einfach nur alt aus, die Frau.
Ja, mich verwirrt es auch. Ich finde es auch lustig, weil ich glaube, es ist nicht der erste Gedanke, der ich zu dem... Ich meine, okay, wir haben jetzt ja auch... Die Person hatte auch Vorgeschichte. Der wusste auch, dass die tot ist.
Was soll sie denn wissen auch? Verstehe ich nicht.
Es weiß es.
Was denn es?
Ja, es. Ich finde aber lustig, und zwar 2013. Also das ist jetzt, ich muss kurz erklären, dieses Zitat ist jetzt der Einklang dessen, was jetzt aus diesem Gesicht gemacht wird. Und zwar wird es jetzt tatsächlich so romantisiert. Man spricht jetzt nur noch davon, dass sie so schön ist, dass alles um sie drumherum so tragisch ist, dass sie so rätselhaft ist und so. Und der, also ein Flusspolizist wurde 2013.
Weißt du, sorry, ich muss kurz was sagen, weil die Menschen, die hatten damals so viele andere Sorgen und die haben trotzdem so einen Scheiß gemacht. Daran merkt man, dass wir alle immer nur Drama suchen.
Ich finde es auch so spannend, weil man sagt ja heute immer, ja, die Leute haben keine echten Probleme mehr, deswegen labern die so einen Scheiß. Aber also guck dir mal bitte diese ganzen alten Geschichten an. Das ist einfach teilweise so ein Bullshit.
Na gut.
So, und zwar wurde 2013 zu dieser ganzen Wasserleichensache, die ich dir vorhin erklärt habe, wurde ein Flusspolizist an der Seine befragt, Pascal Jacquin. Und er sagt über das Gesicht, ich zitiere jetzt, sie sieht aus, als würde sie nur schlafen und darauf warten, dass Prinz Charming kommt.
Alter, das sieht wirklich nicht so aus, Leute.
2013 einfach. Das ist so aktuell. Und ich finde, es ist halt so spannend, weil in der Zwischenzeit kursieren jetzt eben ganz viele Mythen über sie, eben dieses ganze Schönheitszeugs und so. Und dann kommt 2013 so ein Flusspolizist und übernimmt es halt einfach komplett unreflektiert, ohne mal darüber nachzudenken. Und das finde ich irgendwie einfach spannend. Aber der Kult rund um das Mädchen geht jetzt immer weiter. Es gibt ja jetzt diesen Gipsabdruck, also eine Totenmaske von dem Mädchen. Und ich betone es jetzt nochmal, Mädchen. Weil von nun an spricht man eben nur noch von der Unbekannten aus der Seine. Also das ist jetzt ihr neuer Name, die Unbekannte aus der Seine. Also eigentlich alles, was man über sie weiß, nämlich dass sie minderjährig ist und ein Mädchen ist, und auch das mit der altmodischen Frisur meinetwegen, das wird jetzt aus ihrem Namen auch rausgestrichen.
Ja gut, wäre aber auch ein langer Name. Die unbekannte, weiße, 16-Jährige mit der altmodischen Frisur.
Naja, man könnte
Frisur
ja sagen, man könnte ja zumindest sagen, das Mädchen. Also man sagt ja noch nicht mal die unbekannte Frau. Man sagt ja einfach nur die Unbekannte aus der Seine. So, also es irgendwie ist, finde ich das so personlos.
Aber ist es ja auch irgendwie, du hast schon wieder eine Ameise auf deinem
ja,
Mikro.
Ja, hier krabbeln die ganze Zeit Ameisen auf meinem Mikro rum. Die werden auch immer größer.
Naja.
Man sagt, dass die Maske in der Lorenzi-Werkstatt entstanden ist und auch heute hängt sie noch dort. Das Bild, das ich dir vorhin gezeigt habe, das aktuelle Bild, das war auch aus dem Instagram-Kanal von dieser Lorenzi-Werkstatt.
Aber haben die, also gab es damals schon Fotografien oder wie haben sie dieses Bild machen können?
Ist eine gute Frage. Ja, anscheinend, ja, ich glaube, es gab schon so, weißt du, diese Riesendinger. Diese Riesenfotoapparate. Der Instagram-Account heißt übrigens Atelier Lorenzi, falls ihr es euch einfach auch mal angucken wollt. Und die Maske wird jetzt eben entlang der Seine an kleinen Ständen verkauft und auch verschiedene Läden haben Kopien in ihrem Sortiment. Und zusätzlich berichten Zeitungen von dem faszinierenden Gesicht der Unbekannten und ein Kult rund um die Maske entsteht. Also irgendwie, ich finde jetzt wichtig zu sagen, es entsteht ein Kult rund um die Maske. Also,
nicht um das Mädchen.
Ja, genau. Der sieht so aus, ich habe das so nicht richtig betont, dass viele Künstler sich von der Maske für Gedichte, Geschichten, Theaterstücke oder auch Bücher oder eigene Theorien inspirieren lassen. Und viele Frauen sehen in der Unbekannten eine Art Schönheitsikone und hängen ihre Maske in ihre Wohnzimmer. Und ich trage jetzt einfach mal ein paar Geschichten zusammen, die so rund um das Mädchen entstanden sind. Du kannst ja selber überlegen, ob dir was auffällt. Keine Ahnung. Also, Jean Gotteau, ein Künstler in Oxford, meint, das Gesicht hinter der Maske gehört der Musical-Darstellerin Eva Laszlo. Sie wurde von ihrem Liebhaber Louis Agor getötet, der versucht habe, ihren Mann zu erpressen. Übrigens ist das Buch, das Gotteau schreibt, das ist erfunden, aber er verkauft es als Ermittlung und deswegen ist in voll vielen Quellen bis heute noch, also wird es für die Wahrheit erklärt.
Krass.
Es ist weird, oder? Also es gibt einige Quellen, wo dann steht, ja, nee, das hat er, also er hat dann später auch gesagt, das ist einfach erfunden. Aber es ist, ich habe auch wirklich einige Quellen gelesen, wo die so waren, ja, das Rätsel ist gelüftet und so. Da war ich so, hey Leute, jetzt lest doch mal bitte mehr als 10 Minuten Quellen, bevor ihr so einen Scheiß weiterverbreitet. Naja.
Aber schlau von ihm.
Es ist wirklich schlau von ihm. Er hat, glaube ich, richtig Geld gemacht. Ich kenne auch seinen Namen. Irgendwoher. Schon davor. Keine Ahnung. Naja, Richard La Gallienne schreibt 1899 in The Worshipper of The Image, dass die Frau eine böswillige Kraft hatte, mit der sie einen jungen Dichter verzaubert und dann getötet hat. Eine weitere Geschichte erzählt von einer Verführung durch einen Liebhaber, was in einem Suizid endete, weil es zu einer Schwangerschaft kam. Und man spricht auch von verbotenen Liebschaften, von Mord, von Schwangerschaft, Verzweiflung und eben von Suizid, immer in Verbindung mit heterosexueller Liebe. Und natürlich gibt es für alle Geschichten keine Indizien.
Ja, also die Gemeinsamkeit ist halt diese Verführung und so, weil sie halt schön wurde, wurde sie dann auf das romantische, auf die romantische Liebe quasi reduziert.
Ja, voll. Und halt auch, dass man so sie so angeeignet hat. Und deswegen, ich würde jetzt auch sagen, wir gehen jetzt weiter in den Analyseteil. Die weiteren Geschichten, die ich dir noch erzählen könnte, wären alle irgendwie ähnlich. Und ich habe das, glaube ich, in drei große Blöcke aufgeteilt. Und zwar einmal mit der Frage, weshalb sie? Wir haben ja schon drüber geredet, sie ist eben einfach eine Person, sie entspricht dem Schönheitsideal. Sie ist eine Frau, die aussieht wie ein Mädchen, also beziehungsweise sie ist ein Mädchen. Sie ist rein, faltenlos, sie lächelt. Und ich glaube vielleicht auch eben, weil sie so altmodisch aussieht, war sie wahrscheinlich auch so wie so eine Projektionsfläche für alte Männer. I don't know. Sie ist auf jeden Fall nicht
für die früher war alles besser Männer, die es
genau, ja, die
damals
früher
auch
war
schon
alles
gab.
Besser Männer.
Ich frage mich, in welche Zeitepoche wir die früher war alles besser Männer eigentlich schicken müssen.
Na, die sind doch in jeder Epoche.
Ja, genau.
Überleg doch mal.
Aber irgendwann muss ja ein Mann das erste Mal gesagt haben.
Ja, stimmt.
Und da müssen wir die hinschicken alle. Also die Steinzeit.
Ja, da wären die gut. Na gut. Da würden die ja dann auch sehen, dass Frauen auch gejagt haben.
Ja, stimmt. Und dann würden die denken, ach, früher war doch nicht alles besser.
Da mussten Frauen jagen. Genau, sie ist nicht die einzige Totenmaske, aber sie ist eben normschön und verbreitet sich eben auch deswegen. Noch dazu ist sie tot und an dem Mythos von Suizid erkennt man dann auch, dass sie als schutzbedürftig wahrgenommen wird. Also das spielt irgendwie alles mit rein. Und solche Ideale kennt man eben auch heute noch. Zum Beispiel, wenn man eben sagt, der Mann
ja, gut,
ist
Suizid
der Beschützer
oder
der
auch
Frau.
Mord, ne?
Ja, genau. Ja, ja, genau. Wenn man eben sagt, der Mann ist eigentlich der Beschützer der Frau. Und das bedeutet eben im Umkehrschluss auch immer, dass Frauen schutzbedürftig sind. Und das ist eben bis heute auch ein großes Privileg für Männer, weil man Menschen, die schutzbedürftig sind, kontrollieren kann und auch soll, weil sie eben auf andere angewiesen sind.
So. Ja, man soll die aber nicht kontrollieren, so das ist ja nur so ein...
Nee, voll. Aber es ist, das ist ja jetzt auch das, was passiert. Also man findet sie schön, man streicht eigentlich alles aus ihrer Identität raus und dann kontrolliert man ihre Lebensgeschichte. So.
Ja, voll.
Und ich finde auch das spannend, also man interpretiert das jetzt alles in die Unbekannte und sie wird jetzt auch oft als Mona Lisa oder Ophelia bezeichnet, was finde ich auch nochmal diese Schönheitsideale und auch so, also das bestärkt es irgendwie einfach nochmal alles.
Ich dachte, Mona Lisa war eigentlich ein Mann.
Mona Lisa?
Naja, also das,
dass sie so ein bisschen männlich aussieht.
Ja, gemalt, oder?
Ja,
glaube ich. Eigentlich, also der war, also es ist jetzt nur Hörensagen, ich habe keine Ahnung.
Ja, ich finde es aber spannend.
Eigentlich homosexuell war und Mona Lisa halt eigentlich sein Liebhaber war und er ihr halt weibliche Züge gemalt hat, um das zu vertuschen.
Spannend.
Das habe ich aber, also habe ich keine Quelle jetzt zu.
Finde ich cool, vielleicht recherchiere ich das mal. So, wir sind jetzt schon beim nächsten Analysepunkt und das ist eine sehr alte feministische Kritik, die bis heute gemacht wird und die bis heute noch nicht vorbei ist. Und das ist der riesige Unterschied zwischen Repräsentation und Lebensrealität. Und zwar ist es so, dass dieses Mädchen als historische Person, die mal gelebt hat mit Ängsten, Sehnsüchten, Familie, Freundinnen, Talenten, die ist in diesen Texten eigentlich vollkommen abwesend. Man hat sich ja noch nicht mal irgendwie die Mühe gemacht, ihren Tod aufzuklären.
Oder ihre Identität.
Ja, voll. Und an die Stelle tritt jetzt eine Frau mit ganz vielen Weiblichkeitsmythen. Und das heißt, dass das, was man über sie weiß, halt eben als unbekannt gesehen wird. Aber theoretisch müsste es nicht unbekannt sein. Ich habe jetzt irgendwie hier so eine feministische Einordnung gelesen. ich habe mir jetzt das Zitat daraus gemacht und ich lese es gerade und irgendwie ist es voll das komplizierte Zitat, aber ich kann es jetzt einfach trotzdem mal vorlesen. Und zwar habe ich aufgeschrieben, wesentlich ist aber, dass dieser endlos reproduzierte Kopf einer schönen Toten nicht nur völlig leer ist, nichts Konkretes bezeichnet, dass er insofern ein Chiffre für alle möglichen unterschiedlichen Erklärungen und Wünsche ist, die seine Betrachter auf ihn zu projizieren wünschen. Also
eine Art Softporno.
Von der KI oder so. Von irgendwas, was eigentlich nicht existiert. Ja, ich finde es spannend, weil sie hat ja wirklich noch nicht mal einen physischen Körper, sie hat keinen sozialen Körper, sie hat einfach nichts. Alles, was sie aufrecht erhält, sind Geschichten von männlichem Begehren.
Ja.
Es ist einfach so, ich finde es irgendwie übelst crazy. Und ich habe auch das Gefühl, das ist nichts, was wir überwunden haben. Also wenn wir uns halt heute auch Filme angucken, also aus der Male Gaze hauptsächlich, jetzt nicht nur, aber schon aus der Male Gaze, viele Filme, dass einfach diese Frauen, die da gezeigt werden, die existieren nicht.
Ja.
So, wir hatten es doch auch letztens davon, so Hausfrau, Zeitschriften, Mütter, die so auf Zeitschriften drauf sind, dass man so ist, ich sehe jetzt aus wie so eine Zeitschriftenmutter, aber irgendwie ist es scheißegal, weil diese Mütter existieren ja nicht.
Ja, voll.
Die existieren da auf so einem Bild. Und sonst existieren die einfach gar
oder
nicht.
Oder selten.
Ja, voll. Und ich finde es halt irgendwie spannend, weil ja wirklich noch, also noch 2013 hat dieser Flusspolizist gesagt, dieses Mädchen wartet einfach nur auf den Prinzen. Also, und ja, I don't know, ich finde es einfach krass. Jetzt kommt irgendwie der letzte Punkt und ich finde den ein bisschen kompliziert. Ich finde ihn aber auch irgendwie crazy. Und zwar geht es darum, dass Weiblichkeit wird und wurde immer als Gegenstück zu Männlichkeit konstruiert. So, das ist ja schon mal klar. So, und jetzt haben wir eben zum Beispiel einmal, Männer sind rational, Frauen sind emotional. Es gibt ein Gegenstück, das richtig krass ist, und zwar hat man Männlichkeit als Lebendigkeit definiert, also als Immortalität, sowas Göttliches irgendwie, was man nicht umbringen kann. Man sagt, Männer müssen in den Krieg ziehen und so, das ist total absurd, weil letztendlich Panzer gegen Mann gewinnt der Panzer so, aber irgendwie geht man davon aus, dass Männer so heroisch sind und so irgendwie, dass man die gar nicht beschützen muss, überhaupt nicht schutzbedürftig.
Ja, das ergibt voll Sinn.
Das ist crazy, das ist echt so, oder?
Ja. Ja.
Und das Gegenstück dazu ist Sterblichkeit per se, also einfach tot sein. Und eben einerseits finde ich das gruselig mit diesen in den Krieg ziehen und andererseits, genau, man sieht es jetzt bei Frauen auch darin, wenn wir jetzt einerseits uns angucken, dass sie oft als dieses, was einen wie so verführt, also was einen ins Verderben zieht. Also Frauen sind nicht nur tot per se, sondern sie sind auch wie so ein Feind tödlich.
Ja, wie Eva.
Wie Eva. Ja, da hat es nicht angefangen, aber das ist eine Geschichte, die
doch,
das zeigt.
Das, ja, also so. Das, ich glaube schon, dass die Bibel mit der Ursprung des Patriarchats
ja,
war.
Ja, denkst du?
Meine ich, glaube ich.
Ich frage mich halt, also ich glaube halt, was so ein bisschen, wie so, da, ich sage jetzt mal, dagegen sprechen würde, ist ja, dass da Werte aufgeschrieben wurden, die ja wahrscheinlich schon existiert haben.
Ich meine, dass es so war, dass diese Werte eben nicht existiert haben und dass man eine Erklärung dafür brauchte, warum Frauen jetzt bestimmte Dinge nicht mehr dürfen. Und dann wurden sie eben mit dem Verderben assoziiert und es wurde halt gesagt so, ja, ihr müsst auf uns hören, weil sonst passiert dasselbe wie im Paradies mit Eva, wenn ihr nicht
spannend.
Auf uns hört. So. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung.
Ja.
Aber das ist natürlich auch alles, man kann es ja nie zu 100% wissen.
Ich bin gerade am Überlegen und zwar habe ich letztens das Buch gelesen, Alles Gender. Also alles und das S ist dann so in Klammer, also alle Gender, Fragezeichen. Und sie beschreibt, dass die Bibel wurde ja mehrfach auch übersetzt und dass es spannend ist, wie sie teilweise übersetzt wurde. Und das würde jetzt voll dafür sprechen, dass es zum Beispiel auch eben ursprüngliche Fassungen gibt, die man so übersetzen könnte, dass Eva gar nicht den Apfel gegessen hat.
Ja.
So, und das finde ich spannend. Oder dass sie zwar aus der Rippe von Adam gemacht wurde, aber eben, weil sie sich ebenbürtig waren, also weil sie eben genau quasi aus dem gleichen Material waren und gleichgestellt waren, aber eben nicht sie wie so ein Abdings von ihm. Also so, das finde ich spannend. Also könnte voll gut sein.
Ich habe halt auch gelesen in Female Choice von Maike Stoverock, dass es halt früher so war, dadurch, dass Frauen halt die Kinder gebären, dass die halt mehr oder weniger mit Göttlichkeit gleichgesetzt wurden. Und dann, als die Menschen halt sesshaft wurden, das problematisch wurde für die Männer quasi, dass, also das ist jetzt sehr krass runtergebrochen, aber im Endeffekt halt wohl, also soll es anscheinend, ich kann es nicht sagen, ich habe wirklich nur ein Buch dazu gelesen, so gewesen sein, dass halt die Frauen entschieden haben, mit welchen Männern sie Kinder bekommen, weil die halt anhand des Geruchs und so weiter entscheiden konnten, ob das jetzt gerade gutes Erbmaterial ist oder nicht. Und dass das aber dazu geführt hat, dass halt 80% der Männer sich eigentlich nicht reproduziert haben. Und also so, wie man das im Tierreich halt anscheinend auch sieht. Das beschreibt sie jetzt nur in dem Buch. Also das ist die einzige Quelle, die ich dazu habe. Das heißt, wenn jemand da mehr Informationen hat, so schreibt uns das gerne, falls das falsch ist. Das
ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Buch. Also
ja, ich kann es auch echt mega empfehlen. Also es kommt mir auch sehr gut recherchiert vor.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, ich habe die Quellen jetzt nicht gegengeprüft. Und auf jeden Fall sind die Menschen dann aber sesshaft geworden und dadurch ist diese Gemeinschaft auch so ein bisschen aufgebrochen. Beziehungsweise, ich glaube, die Männer wurden dann halt unzufrieden und gewaltbereiter, die eben halt sexuell nicht
also die waren immer gewaltbereit, aber dadurch, dass es eben diese kleineren Stämme gab, gab
die halt
so
einen
sozialen Druck, genau, dass sie das nicht gemacht haben.
Und es gab halt dann auch viel so Homosexualität und sowas, das sieht man nämlich auch im Tierreich, aber halt nur, um diese Triebe auszuleben. Und dadurch, dass die Menschen halt sesshaft wurden, wurde es halt immer gewaltbereiter und dann haben die halt ein Instrument gesucht, um Frauen gefügig zu machen, haben dann sowas wie die Ehe eingeführt und halt auch die Religion, dass halt Homosexualität nicht mehr stattfindet und so. So, das ist halt, wie sie das beschreibt. Und das würde jetzt auch dafür sprechen, dass halt Religion ein Instrument war, um halt Frauen zu unterdrücken. Das heißt nicht, dass Religion gab es auch schon davor, sondern die Religion, wie die Überlieferung, wie sie jetzt ist, mit dass Eva halt böse ist sozusagen.
Voll.
Und man konnte damit dieses 80-20 Prinzip, also dass nur 20% der Männer quasi gutes Erbmaterial haben, aushebeln, indem man halt gesagt hat, jeder Frau bekommt einen Mann, also die Ehe eingeführt hat.
Genau, ja. Wie sie auch heute noch existiert.
Man sieht in skandinavischen Ländern übrigens, wo die
sehr feministisch auch teilweise sind,
wo die Gleichberechtigung sehr stark ist,
dass
es immer weiter wieder zu diesem Prinzip hingeht, dass halt
zu 80-20.
Ja, genau, dass halt immer mehr Männer eher mit verschiedenen Frauen mehrere Kinder bekommen. Also quasi, also sie nennt es in dem Buch Alpha-Männer.
Patchwork.
Mit Alpha-Material quasi. Und dass halt immer mehr, das nennt man dann Incels, also immer mehr Männer halt unfreiwillig keine Frau abkriegen. Ja, das finde ich sehr spannend.
Dann radikalisieren so.
Ja, weil sie halt denken, dass sie ein Anrecht darauf haben.
Und gerade diese Radikalisierung, also ich finde es spannend, und zwar ist halt dieses Ideal von der Frau als Sterblichkeit per se ist auch wie so eine Legitimierung, sie zu töten. Und das ist leider etwas, was bis heute so ist. Und ich finde es spannend, weil, also sie ist quasi die böse Verführerin, die Männer wie so verzaubert, sodass Männer ja gar nicht anders können, als diese verführerische, lebensbedrohliche Gefahr schließlich zu zerstören. Und also die Frau zu töten. Und mit so einer Erzählung hat man es halt mal wieder geschafft, niemandem außer dem Opfer selbst die Schuld zu geben, getötet zu werden oder ermordet zu werden. Und das ist ja schon noch so ein Ding, das halt gerade in dieser Inselbewegung, wo man halt eben meint, man hat ein Anrecht auf den weiblichen Körper, im Notfall mit Gewalt und wenn sie verweigert, dann mit ihrem Ende.
Ja.
Und das ist halt, es ist wirklich eins der heftigsten Weiblichkeitsideale, die so konstruiert wurden. Wenn ich jetzt sagen würde, ein Weiblichkeitsideal ist, Sterblichkeit zu sein, würden alle den Kopf schütteln, aber ich finde, wenn man das dann einmal so erklärt, dann sind alle so,
fand das sofort logisch.
Das ist krass,
also sofort,
oder? Ja, ich finde auch irgendwie, das
sterblich
das
und hilfsbedürftig
krass.
Und Männer sind ja heroisch und unsterblich quasi.
Ja.
Unbesiegbar. Wenn man sich die Männer so anguckt, also
die sind unbesiegbar.
Ja, ja.
Ja, ich finde es irgendwie krass. Ich habe mir dann auch in dem Zug einfach noch weitere, also so Musikanalysen auch aus der Zeit oder halt auch ein bisschen später mal angeguckt. Und das ist halt krass, weil das wirklich so ist, dass Frauen an der Dominanz von männlichen Werten verbrechen und getötet werden in so vielen verschiedenen Werken und eben auch in den Werken, die über die Unbekannte aus der Seine gemacht wurde, also dieses tote Mädchen gemacht wurden. Und ich hoffe, also ich habe ein paar Sachen über sie rausgefunden übrigens. Ich trage das Ganze am Ende zusammen und ich finde, wir Frauen, auch Männer meinetwegen, mir egal, wir behalten die dann so im Kopf. Ich finde es nämlich cool, was ich dann am Ende noch rausgefunden habe. So, der erste Teil der Geschichte ist jetzt auch schon vorbei. Jetzt fängt ja irgendwann der Erste Weltkrieg an.
Ich habe eine Frage. Also wir wissen alle nicht, wie diese Frau heißt und wir werden es auch niemals erfahren, oder?
Nein. Das ist crazy, oder? Das hat mich auch verrückt gemacht. Ich habe ein bisschen gehofft, dass ich das noch rausfinde, aber ich glaube, es ist halt unmöglich, weil...
Niemand sich die Mühe damals gemacht hat.
Ja, wie gesagt, es existieren keine Polizeiakten. Naja, wie dem auch sei, fängen jetzt diese ganzen Weltkriege an und die Maske ist jetzt altmodisch geworden und hängt jetzt nur noch bei älteren Personen in den Wohnungen rum, also und auch nicht mehr bei allen. So, und eines dieser älteren Paare sind die Großeltern von dem Norwegen. Ich habe mir wieder keine Mühe gemacht, diesen Namen, bei Namen sollte ich das eigentlich machen, ist egal. Asmund S. Ledal. Ich hoffe, dass der
so heißt.
Ich
glaube ja, Norwegisch ist so, spricht man, wie man spricht.
Voll gut. Spricht man, wie man spricht. Aber das Problem ist, auf dem A ist ein Kreis und das Ä ist AE. Dieser Buchstabe A ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall dir ein Bild mitgebracht von ihm. Weil jetzt reden wir endlich mal über Menschen, die es, also wo wir halt wissen, über wen wir reden und so.
Mhm.
Die sehen nicht, was du siehst.
Das ist der Sohn von ihm. Von denen, die das Foto haben.
Genau, ja, ich dachte, die Großeltern von ihm haben das in ihrer Wohnung, in ihrem Wohnzimmer hängen.
Soll ich jetzt beschreiben, wie er aussieht?
Ja, kannst du machen.
Also er sieht aus wie die Definition von Emilia Rock für hässlich.
Wie gemein! Findest du wirklich?
Nein, aber er hat eine große Nase.
Ja, okay. Ich finde sogar, dass er eigentlich wie so voll der gestandene Mann aussieht.
So wie Männer eben aussehen
so
wollen.
So wie Männer eben aussehen auch.
Aber ich finde jetzt nicht, dass er attraktiv ist.
Ich weiß,
dass
du meinst, der hat wie so ein geknautschtes Gesicht.
Ja, der hat ganz schmale Lippen
die
und eine ganz riesige Nase.
Und so, das ist alles sehr nah beieinander. Aber jetzt
er sieht sehr ernst aus.
Es soll jetzt auch gar nicht um sein Gesicht gehen.
Ja, aber ich verstehe nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Also er
ja,
steht
also,
da mit einem Hut in der Hand.
Er sieht ja sehr offiziell aus, oder?
Ja, aber die Männer sahen doch früher immer so aus.
Aber nicht alle.
Ja, und die auf dem Bau, auf dem Feld gearbeitet haben, meinetwegen nicht.
Ich mache jetzt noch eine Triggerwarnung. Auch ein bisschen für dich. Es passiert jetzt nichts Schlimmes, aber ich beschreibe kurz was schlimm ist beim Kind. Aber es ist nicht wirklich schlimm.
Ja, erzähl.
Okay.
Ist es Kindesmisshandlung Triggerwarnung, oder?
Nein, 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 nein. Es ist einfach Sorge um mein Kind Triggerwarnung. Okay. Im Jahr 1954 bekommen die Großeltern eine schreckliche Nachricht. Ihr zweijähriger Urenkel Tore Ledal wird von seinem... Es ergibt gar keinen Sinn. Ist es der Urenkel? Ist es doch einfach nur der Enkel? Ah nee, es sind ja die Großeltern
von
Ledal. Ja, ist doch Urenkel.
Mhm.
Tore Ledal wird von seinem Vater, ihrem Enkel, Asmund mit dem Kopf nach unten auf dem Wasser gefunden. Asmund eilt zu dem kleinen Tore, dreht ihn um und stellt fest, dass er nicht mehr atmet. Panisch, aber bestimmt nimmt er den Körper des Kleinkinds und macht notwendige Hilfemaßnahmen, um ihn wieder zum Atmen zu bringen. Es sind die längsten Sekunden seines Lebens, bis das kleine Kind wieder anfängt zu atmen und sein Gesicht rosiger wird. Das ist jetzt auch schon, was gerade passiert ist.
Also hat sie ihn wiederbelebt, ja?
Ja, genau. Also wiederbelebt.
Ah, sie wird eine Wiederbelebungspuppe.
Ja, das ist so gut. Also er hat nicht Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, weil die Methode hat er da noch gar nicht gekannt. Die existiert, also die wird so um den Zeitrahmen, wird die erfunden, aber die ist jetzt noch nicht so bekannt. Aber er hat halt, keine Ahnung, er hat wahrscheinlich einfach irgendwie... Wasser, so wahrscheinlich hat er diesen Griff gemacht oder so, keine Ahnung, was man damals gemacht hat. Auf jeden Fall vergehen jetzt auch ein paar Jahre und Ledal geht jetzt seinem gewöhnlichen Job nach. Und zwar ist er eben Spielzeughersteller und baut erst Holzspielzeug und später dann Spielzeug aus einem damals vollkommen neuen und bahnbrechenden Material, und zwar Polychlorid. Sagt ihr das was?
Plastik?
Genau, das ist Plastik. Und zwar, das wird auch PVCU, ich finde es cool, was man alles so lernt. Also das wird auch PVCU genannt und das ist so ein elastischer Kunststoff. Und der wird heute jetzt zum Beispiel für Gummihandschuhe oder auch Schläuche verwendet. Und der Dahl wird jetzt ganz schnell bekannt für seine Puppen. Und ich finde es spannend, ich habe dir ein Bild von so einer Puppe mitgenommen. Du kannst ja sagen, wie diese Puppe aussieht.
Gruselig.
Übelst, oder?
Wie aus einem Horrorfilm.
Ja. Das sind
vor allem hat sie irgendwie 6 Zehen.
Jetzt wirklich? Ich kann nicht drauf geachtet.
Achso, ist die KI generiert?
Nee, die ist eigentlich nicht. Die kann man auf Etsy kann man die kaufen.
Ah, die sind nur 5, aber sieht irgendwie unnatürlich aus.
Es ist komisch. Also er stellt jetzt diese Puppen und auch so kleine Autos her. Und ich finde es spannend, weil ich glaube, diese Puppen sind tatsächlich, oder halt Nachbildungen von diesen Puppen sind halt auch wirklich die, die immer in Horrorfilmen sind.
Ja, ja.
Das sieht so gruselig aus.
Also alte Puppen einfach, ne?
Ja, ja, genau, ja. Und sein Unternehmen wird jetzt auch sehr schnell zum europäischen Marktführer in diesem Bereich. Und seit sein kleiner Torre eben fast ertrunken wäre, ist Asmund jetzt auch sehr interessiert an medizinischen Themen rund um Erste Hilfe. Und deswegen trifft es sich auch gut, dass inzwischen die norwegische Zivilschutzbehörde auf ihn aufmerksam geworden ist. Sie bittet jetzt sein Unternehmen, menschliche Wunden für medizinische Ausbildungen herzustellen. Ich finde es irgendwie so cool. Und zwar lässt er jetzt Kameras in Notaufnahmen vom Universitätskrankenhaus in Oslo aufstellen, um eben Bildmaterial herzustellen. Und damit imitiert er jetzt 33 verschiedene Wunden aus diesem elastischen Kunststoff. Und das Kit geht dann für damalige Verhältnisse viral. Also das wird dann halt auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt ist immer so ein doofes, auf dem ganzen Kontinent wird es verbreitet und auch verwendet, eben um die Erste Hilfe zu verbessern. So. Durch diese Arbeiten hat er jetzt einige Kontakte geknüpft. Und einer davon ist Björn Lind. Er ist total random, er ist eigentlich nicht so wichtig, aber also für die Geschichte nicht so wichtig, deswegen beschreibe ich ihn jetzt auch nicht. Aber Björn besucht einen norwegischen Kongress von Peter Safer. Sagt dir dieser Name was? Ja, sie schüttelt den Kopf. Okay. Safer ist nämlich ein österreichischer Arzt, der auch sehr privilegiert in einer Arztfamilie aufgewachsen ist. Und er wird heute eben auch als eine Person beschrieben mit grenzenloser Neugier und sein Interesse verteilt sich dann rund um Dinge, die eben menschliche Situationen verbessern sollte oder konnte. Also ich habe jetzt noch aufgeschrieben, man beschreibt ihn als freundlich und zuvorkommend und auch als besonders höflich. Und er hat eben unter anderem auch das Freedom House Ambulance Service gegründet. Und dort hat er schwarzen, arbeitslosen Menschen gemeinsam mit Nancy Caroline, hat er zu Sanitätern ausgebildet. Und ich glaube, ich habe mir das rot angestrichen, damit ich das nochmal mir durchlesen kann, was es genau ist, habe ich aber nicht gemacht. Ich fand aber, es klingt irgendwie cool, so auch für die damalige Zeit und so.
Ich glaube, weil die medizinische Versorgung für schwarze Menschen nicht unbedingt immer gegeben war.
Genau, ja.
Und deshalb war das, glaube ich, schon sehr wichtig.
Genau, das denke ich nämlich auch. Und der ist jetzt eben in Norwegen auf dem Kongress und ich habe auch...
Darf man schwarze Menschen sagen?
Ja, ja, man sagt schwarze Menschen. Doof ist immer, wenn man halt Schwarzer oder Schwarze sagt, weil man dann halt eine Person auf ihre Hautfarbe reduziert.
Und weil das auch ein rassistischer Begriff war.
Ja,
ne?
Genau. Ich weiß nicht, also ich versuche halt immer, das dann zu sagen, wenn ich denke, die Information ist jetzt wichtig, die Hautfarbe. Ich fand jetzt zum Beispiel die Information bei dem Mädchen wichtig, dass sie, also sie hat halt so ein europäisches Gesicht, so
ja,
diese
ja.
typischen europäischen Züge und jetzt da fand ich es irgendwie
auch
wichtig
weil
es für die Zeit
Zugang
so...
Zugang zur Medizin, ja.
Genau. Ich habe dir jetzt ein Bild von Peter Safer mitgebracht.
Mhm. Tja, der sieht nett aus.
Ich finde auch, der sieht irgendwie aus wie so ein Opa, also wie so ein netter Opa.
Ein bisschen wie ein Franzose auch, aber er war Österreicher,
Österreicher, ja. Er sieht tatsächlich aus wie so ein Franzose in so einem alten französischen Film.
Mhm.
Spannend. So. Auf dem Kongress erzählt er jetzt von seiner neuen Entdeckung, die er gemeinsam mit James Allam in verschiedenen Studien als wirksam erklären konnte. Und das hast du vorhin jetzt auch schon herausgefunden, das ist die Herz-Lungen-Technik oder auch die Herzdruckmassage. Also das, was wir eben alle jetzt heute auch bei dem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein oder wo wir die auch sonst alles brauchen, alle machen müssen, hat er entdeckt. Und zwar hat er herausgefunden, dass es sehr vielversprechend ist, weil man eben so den Blut-Sauerstoff-Kreislauf aufrechterhalten kann. Und das Problem war aber, diese Methode war zum Scheitern verurteilt. Und jetzt kommt irgendwie gerade ein Bild nach dem anderen. Auf dem Bild sieht man, warum es zum Scheitern verurteilt war. Du kannst gerne mal beschreiben.
Da ist ein Mensch angekettet und sein Kopf hängt irgendwie nach hinten.
Also der liegt da.
Und ganz viele sind um ihn herum.
Genau. Soll ich aufklären?
Ja, ich verstehe das
also,
Bild nicht.
Man sieht auf dem Bild Peter Saffer mit seinen ganzen StudentInnen, das sind tatsächlich StudentInnen, und er bringt denen gerade die Herzdruckmassage bei. Und zwar hat man zu Übungszwecken Studierende stark betäubt, um die Methode zu lehren und zu testen. Also die Person, die da unten liegt auf dem Boden, an der übt man quasi gerade die Erste Hilfe. Das Problem war, wenn man das gemacht hat, hatten die halt dann hinterher starke Schmerzen und auch teilweise Rippenbrüche. Und deswegen war die Übung halt sehr riskant. Also es war sehr vielversprechend. Man konnte die quasi am Leben halten. Man konnte an denen üben, aber die haben halt dann Rippenbrüche bekommen.
Naja, und ja.
Aber das ist halt auch fragwürdig, ob man Studierende jetzt mal betäuben sollte.
Ja, ja, voll.
Genau, und dieses Problem beschreibt er jetzt auf diesem Kongress. Und Björn Lind hört jetzt da gespannt bei dem Vortrag zu und muss bei der Problembeschreibung jetzt direkt an seinen Freund denken, den Spielzeughersteller Asmund. Und der vermittelt jetzt die beiden miteinander. Und da Ledal eben so einen großen persönlichen Bezug zu dem Thema hat, beschließen die beiden jetzt miteinander eine lebend große Übungspuppe zu machen. Also einfach so eine riesengroße Puppe. Das machen die jetzt. Ledal orientiert sogar sein Geschäft um und produziert jetzt Puppen mit Atemwegen. Außerdem sollte die Puppe eine Frau sein. Du darfst raten, warum.
Wegen der Sterblichkeit?
Nee. Also jetzt mal aus der Perspektive von so zwei alten weißen Männern, die sich so fragen, wie machen wir die Puppe am besten, damit Leute damit üben?
Damit sie hübsch ist?
Okay, ich sag einfach. Und zwar hat Ledal angenommen, dass Männer ansonsten nicht an der Puppe üben wollen, weil die müssten ja dann ihren Mund an den imaginären Mund eines imaginären Mannes machen.
Lol.
Genau. Und da war es dann auch schon soweit. Und zwar hat Ledal jetzt an die Puppe im Wohnzimmer seiner Großeltern gedacht, die Unbekannte aus der Sen. Oder wie ich sie gerne nenne. Das 16-jährige totgeglaubte Mädchen, das in Wahrheit nie jemand interessiert hat. Und die beiden geben jetzt auch ihr einen Namen. Und das ist jetzt Anne, die erste Hilfepuppe. Oder Resushi Anne.
Rescue Anne.
Aber man schreibt das Resu-S-C-I Anne. Resushi Anne. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Anne, die erste Hilfepuppe. Was denkst du darüber?
Dass mir heiß ist.
Dass dir heiß ist? Oh, du Arme.
Was denke ich darüber? Ja, ich find's weird. Stell dir vor, du bist die. Irgendwie ist es so ein bisschen. Man hat sie ja gar nicht gefragt.
Ja, kann man ja auch gar nicht.
Ja.
Ja, ich finde es irgendwie auch so spannend. Also, was ich halt spannend finde, ist halt, dass ich auf diesen offiziellen Webseiten werden halt diese alten Geschichten reproduziert von sie hat wahrscheinlich Suizid begangen irgendwie und niemand weiß, wer sie ist und so. Und eigentlich, ich meine, okay, ich bin jetzt schon tief in die Recherche reingegangen, aber ich finde halt, wenn man ihr Gesicht benutzt, kann man schon mal ein bisschen tief in die Recherche reingehen und mal gucken, wer es vielleicht war.
Aber vielleicht wusste er auch gar nicht, dass es ein echtes Gesicht ist.
Ja, das kann sein. Also, das ist halt die Frage. Ich glaube halt, dass die jetzt, die beiden, das halt genommen haben. Das ist halt kompletter Zufall gewesen.
Ja, voll.
Und ich glaube, was ich eher so ein bisschen komisch finde, ist halt die Aufklärung jetzt. Also, weil man macht jetzt tatsächlich, macht man halt so dieses, man bauscht die Geschichte auf mit, ja, die Anne, die Erste-Hilfe-Puppe, das ist die Unbekannte aus der Sen, die da sich umgebracht hat und bauscht es so auf und jetzt wird sie doch millionenfach wiederbelebt und so. Und das, ich weiß nicht,
das ja, macht irgendwie ist es aber, oh, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ein bisschen krass ist es schon auch. Das ist also ja, so ein krasser Zufall, dass ausgerechnet sie, also so ein Zufall, dass es schon wieder fast kein Zufall sein kann.
Das ist crazy, oder? Ich finde es auch verrückt irgendwie.
Eigentlich ist es auch schön. Also
es ist irgendwie schön und es ist irgendwie auch so eine, ich finde, es ist irgendwie auch so eine Aneignung. Also ich, vielleicht muss ich jetzt mal ganz kurz eine Sache noch sagen. Ich glaube, also was für mich ein ganz komisches Gefühl macht, ist, dass man sie heute sagt man halt über sie, sie ist das meistgeküsste Gesicht der Welt.
Digga.
Ja.
Aber ich habe sie gar nicht erkannt. Hast du sie erkannt?
Wie, wo denn?
Hat sie Augen zu oder auf bei so einer Puppe? Wenn man jetzt so einen Erste-Hilfe-Kurs
Ich glaube, man kann die auf. Du meinst jetzt, als du Erste-Hilfe-Kurs hattest, das liegt daran, dass sich langsam, das finde ich nämlich auch spannend.
Das sind jetzt Männer, oder?
Bei genau, das sind jetzt Männer. Die haben, irgendwie haben die sich jetzt langsam zu Männern entwickelt. Aber sie wird halt immer noch Anne genannt. Ich finde es lustig, weil Medizin ist ja eh so männlich geprägt.
Und die einzige Frau.
Männer, genau, und Männer fahren so krass auf Männer ab. Und die einzige Frau irgendwie, die man dann auch nur so zu Übungszwecken hat, ist dann halt irgendwie, wird dann auch zu einem so einem europäischen Mann gemacht.
Ja.
Ich habe aber auch gleich, beziehungsweise habe ich auch jetzt das Bild von ihr, wie sie früher aussah und wie sie jetzt heute aussieht.
Digga, sieht so gruselig aus.
Es sieht richtig eklig aus, ne? Ich finde auch, vor allem diese Gesichter, diese Masken auf der rechten Seite sieht man halt wie so Überziehmasken, die zieht man dann halt einfach über diese Dinger drüber. Das haben wir früher auch gemacht. Ich war ja mal im Roten Kreuz, haben wir immer so eigene Dinger drüber gezogen.
Das finde ich richtig beunruhigend.
Ich finde auch, dass es sehr eklig aussieht. Ja, also die ursprüngliche finde ich auch. Da sieht man auch die Ähnlichkeit noch. Ich finde, in den neuen sieht man auch so ein bisschen in der Kopfform noch die Ähnlichkeit. Wenn ihr euch die Bilder angucken wollt, dann könnt ihr das auf dem Instagram-Account machen. Das ist alles verlinkt.
Ja, crazy krass.
Ja, also, Anne ist aus Polychlorid. Sie hat offene Lippen für die Wiederbelebungsübung. Und sie hat auch Brüste, die man zusammenklappen konnte, um Kompression zu üben. Was denkst du dazu?
Aber wieso zusammenklappen?
Ja, warum? Überleg mal.
Damit es ein Mann ist.
Genau. Ich finde es spannend, weil, also, dass man ja nicht Kompressionen an weiblichen Körpern übt. Also ich meine, das war wahrscheinlich nicht der Grund, aber man hatte einfach nicht drüber nachgedacht.
Ja, aber ich dachte vielleicht, also dass man die zusammenklappt, wenn man das übt, dass man Mann denkst und wenn man es übt, dass man eine Frau wiederbelebt, dann...
Kann auch sein, dass man das so...
Das wäre ja dann sogar noch krasser
gut
mitgedacht.
Eigentlich. Ja, es wäre eigentlich gut. Ich weiß nicht so ganz, was die sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall kann man die Brüste zusammenklappen. Naja, auf jeden Fall hat sich dann das Gesicht ja auch verändert. Also es ist halt eben immer männlicher geworden und immer, also halt auch europäisch männlicher einfach. Und irgendwie finde ich auch so ein bisschen personenlos.
Ja, aber das finde ich eigentlich besser.
Ja, ich finde es auch besser. Das ist irgendwie, es ist ein bisschen schöner. Und dann ist eben auch, das habe ich ja vorhin schon erzählt, das ist, glaube ich, so wirklich eins der letzten Sachen, außer dass man sie jetzt halt das meistgeküsste Gesicht nennt, ist dieses in Smooth Criminal singt eben Michael Jackson Annie, are you okay? Finde ich eigentlich eine ganz gute Line. So, ey, geht's dir gut?
Ja, aber was singt der noch darüber? Also hast du den Songtext mal?
Nee. M-m. Okay. Das war's ehrlich gesagt auch schon.
Aber du wolltest doch so ein paar Facts über sie.
Genau, das war es nämlich schon mit der Geschichte. Also, harte Fakten kommen jetzt. Wir wissen bisher, dass sie eigentlich nicht ertrunken sein kann. Haben wir herausgefunden. Das heißt, wir können schon mal anzweifeln, dass sie überhaupt aus der Seine gezogen wurde.
Ach, meinst du, die war gar nicht in der Seine?
Mhm, ich habe da nämlich weiter recherchiert. Also,
es kann sein, dass jemand sie umgebracht und einfach da hingelegt hat.
Genau, dann müsste sie irgendwie tot reingeworfen worden sein. Und dann hätte man sie aber auch innerhalb von wenigen Minuten finden müssen, weil eben dieser Verwesungsprozess so schnell beginnt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand unbemerkt dieses Mädchen da reinwirft und sie wird dann Minuten danach, genau, wird sie wieder gefunden und geborgen. Und das Ganze muss ja dann irgendwie auch zu einer Zeit gewesen sein, an der Polizisten unterwegs waren oder zumindest Menschen unterwegs waren. Das irgendwie dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie komisch. So, wir wissen ja auch ihr ungefähres Alter, um die 16 Jahre. Und man sieht eben auch, dass sie diese altmodische Frisur hat. Was vielleicht eben dann auch erklärt, warum reihenweise ältere Männer dieses junge Mädchen total toll finden und sie zum Schönheitsideal machen. Und wir haben ja auch noch die Maske. Also eine Sache, die wir untersuchen können, ist diese Maske.
Der Typ auch mit der Maske. Also eigentlich ist es ja, also vielleicht ist es auch der Mörder. Mörder kommt doch immer wieder zurück. So, und vielleicht wollte er einfach nur so ein Bildnis wie machen. So ein,
ja genau, das ist dann seine Trophäe.
Seine Erinnerung, ja.
Das wäre spannend. Ich habe aber noch was ganz anderes rausgefunden. Und zwar ist es eben gar kein schlechter Take, die Maske mal genauer anzugucken. Und das wurde jetzt auch gemacht. Und zwar hat man was jetzt über die Maske bzw. über die Person hinter der Maske rausgefunden. Das passt aber nicht in die Geschichten und ich glaube, deswegen ist es auch nicht so bekannt. Und zwar, also diese Lorenzi-Werkstatt, das ist ja die ursprüngliche Werkstatt, wo diese Maske gemacht wurde. Und die gibt es auch heute noch. Und auch heute noch arbeiten dort Profis. Eine von diesen Profis ist Claire Forestier. Das ist eine von den Lorenzis. Und die meint dazu das hier. Einige Abgusseise von lebenden Gesichtern sind so klar, dass man, wenn man sich die Augenlider anzieht, nur die Bewegungen der Augäpfel darunter sehen kann. Das ist der Fall bei der Unbekannten.
Also sie hat noch gelebt.
Genau, das heißt, man sieht jetzt, wenn man sich diese Maske anschaut, den Teil von den Augen, sieht man wie so eine Vibration nur von den Augäpfeln. Und daran, also das ist eigentlich ein sehr starkes Indiz dafür, dass sie noch gelebt hat, als dieser Abguss gemacht wurde. Das heißt, sie wurde weder aus der Seine gezogen, noch war sie jemals in diesem Leichenschauhaus. So. Sie ist vor allem aber auch keine Person, die durch männliches Begehren ihrer Schönheit dann als Gipsmaske festgehalten wurde.
Also vielleicht wurde sie gar nicht getötet, meinst du? Also vielleicht lebt sie einfach.
Genau, sie wurde, also ist es, als diese Maske entstanden ist, hat sie auf jeden Fall gelebt. Das heißt, diese Frau wurde auch nicht aus der Seine geborgen.
Aber wie kann es dann sein, dass so viele sie da gesehen haben quasi und die Zeitung darüber berichtet und so?
Also die Zeitung berichtet ja über das Gerücht. Also das Ding ist, in diesem Leichenschauhaus, man weiß nicht, wer sie da alles gesehen hat. Es gibt eben eine Variante, dass dort ein
Dieser Künstler oder
genau, dieser Künstler oder dieser, der Leichen, wie heißen die nochmal? Pathologe.
Pathologe, ja.
Genau, diese zwei Männer haben sie wahrscheinlich gesehen. Es gibt jetzt noch mehr Hinweise darauf, wer sie ist. Und zwar sagt Michel, der heißt wahrscheinlich Michel vielleicht, Lorenzi, dazu, also er hat eine Theorie, dass sie ein professionelles Model war. Und zwar sagt er, das zeigt uns das Lächeln des Mädchens. Und zwar ist es sehr schwierig, so ein perfektes Lächeln bei den Abdrücken beizubehalten. Weil eben du ja, also in dem Moment, in dem du halt deine Mundwinkel bewegst, wird ja der Gips also anders. Und du musst ja wirklich unter diesem Ding bleiben, bis der Gips fertig ist. Und das fand ich irgendwie super spannend. Das heißt, wir können jetzt eigentlich zusammenfassen, dass es ein junges Mädchen war, das sehr wahrscheinlich sogar Model war. Und das würde jetzt auch erklären, warum sich diese Familie nie gemeldet hat.
Weil die nicht tot war.
Ja, denn entweder wussten sie davon oder sie wussten es nicht. Aber sie wussten auch nicht, dass dass die Leiche natürlich nicht ihre Tochter sein konnte, ja. Weil die hat ja noch gelebt. Und wie immer ist es jetzt irgendwie so, dass bei ganz viel Rumgeschwurbel die einfachste Antwort die richtige ist. Und das finde ich irgendwie spannend. Und ich finde es irgendwie auch cool, dass es wahrscheinlich eine Frau war, die sich hat einen Kult um sich selbst machen lassen. Das ist irgendwie spannend. Das ist halt eine viel.
Ja, vielleicht haben sie das sogar gewusst. Also, dass sie sich ja selber vielleicht auch gedacht hat, hey, wir wollen, dass die verkauft wird, die Maske. Lass uns mal
ja, wirklich.
Eine Geschichte ausdenken.
Ich finde es so spannend irgendwie. Es gibt noch irgendwie so eine Theorie.
Aber wenn, also das ergibt aber dann auch wieder weniger Sinn, weil die Leiche haben sie ja anscheinend gesehen. Weil sonst können sie ja nicht sagen, die war nicht aufgequollen und so. Also es ist ja ein bisschen komisch.
Sie sagen, sie war nicht aufgequollen, weil ihr, wenn es eine Totenmaske wäre, man würde es ja in ihrem Gesicht sehen.
Ah, okay.
Genau, das waren nämlich die Indizien, die wir quasi aus der Maske gezogen haben, dass sie eben nicht aufgequollen war. Es würde schon auch dafür sprechen.
Ja, krass, auf jeden Fall. Verrückt.
Crazy.
Cool. Und was ist jetzt deine Lebensweisheit?
Ja, ich habe jetzt irgendwie gar keine so richtige Lebensweisheit. Ich würde jetzt sagen, vielleicht ist es wichtig, Frauen ihre Lebensrealitäten erzählen zu lassen und eben nicht irgendeinen Scheiß zu verbreiten, der vielleicht nicht stimmt.
Ja gut, aber die war ja tot, vermeintlich.
Ja, aber man, also ich meine,
vielleicht sind Frauen
damals haben ja
tot,
schon Profis dort.
Ohne dass ein Mann damit was zu tun hat.
Manchmal. Ja, voll. Also irgendwie, ich glaube so insgesamt bin ich so, die Geschichten sind natürlich alle übelst spannend und so, was ja auch daran liegt, dass wir auch mit solchen Geschichten, vergleichbaren Geschichten aufgewachsen sind. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, nicht so viele wissen die Wahrheit über sie. Ich finde irgendwie, manche Webseiten, gerade offizielle Websites von dieser Anne-Puppe, ich sehe die schon in der Pflicht, darüber aufzuklären irgendwie. Also ich finde, man könnte ja auch ganz offen sagen, ey, da gibt's diese faszinierende Geschichte und die stimmt aber halt trotzdem nicht, aber die existiert ja trotzdem, darf ja weiter ein Mythos sein, ist ja okay so. Ja, oder vielleicht ist es auch nicht okay.
Doch, ich finde schon, dass sowas existieren darf, aber man sollte halt irgendwie so den Hintergrund, also ich fände es halt cool, wenn man so sagt, ja, das ist der Mythos dahinter.
Genau.
Und das sind die Hard Facts.
Ja, voll, ist so. So, das hat man heute rausgefunden.
Ja.
Voll. Und es gibt schon auch einige.
Das ist ja auch spannend.
Ja, ist ja auch eben so. Es ist ja auch spannend alleine, wie sich diese Geschichte dann selbst getragen hat.
Ja, genau. Und dann aber zu wissen, das ist aber eigentlich wirklich passiert, das finde ich eigentlich auch spannend, weil wenn man nie weiß, was wirklich passiert ist.
Mhm. Sonst reproduziert man halt auch einfach so Unwahrheiten.
Naja, und die sind ja auch nicht. Also ich finde halt, so ein Mythos ist immer nur dann spannend, wenn man dann versuchen kann, die Wahrheit herauszufinden. Wenn man dann so ein paar so Hard Facts hat, dann fühlt sich der Mythos irgendwie aufgeklärter an.
Ja,
also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt auch so das Ding. Ich frage mich halt auch immer, was sind jetzt so die modernen Varianten dazu? Und da gibt es irgendwie schon auch viel, also so Varianten zu, man labert, also zum Beispiel, wenn wir uns angucken, Politikerinnen im Wahlkampf sind immer die, wo am meisten Fake News sind. Das ist bis heute so. Und das sind ja schon irgendwie, das ist ja dasselbe in Grün, oder nicht?
Ja, gut, aber so Mythen und sowas, das passiert ja immer noch die ganze Zeit. Also das hat man ja bei Corona auch gesehen, dass es dann so Leute gab, die meinten, ja, hier, das wurde extra in China irgendwie gemacht, das Virus, um alle zu vergiften oder so. Also so, das muss ja nicht mal unbedingt um Frauen gehen, sondern eigentlich überall, wo eine Story ist, gibt es halt auch einen Mythos. So.
Mythos, ja, auf
weil
jeden
irgendwie
Fall.
Menschen halt Geschichten feiern, glaube ich.
Voll. Ich finde halt, es ist immer die Frage, tragen diese Mythen auch bestimmte gesellschaftliche Werte und reproduzieren sie?
Immer.
Ja, eben. Und das finde ich aber eben problematisch.
Ja, schon klar. Aber deshalb meine ich, das ist ja nichts Neues, dass Menschen
Mythen
spinnen.
Nee, das ist absolut nichts Neues. Leider.
Ja.
Voll.
Oh, okay. Also mir ist mega heiß.
Ja.
Also wegen mir können wir auch
Ich würde gerne noch irgendwie so, dass wir so eine positive Sache rausgeben.
Was uns daraus gefallen hat an der Geschichte?
Nee, eher so, wie wir heute mit solchen Themen umgehen können, wenn Werte reproduziert werden, die irgendwie scheiße sind. Wisst ihr was? Glaubt einfach Frauen und lasst sie zu Wort kommen.
Ich finde, das ist zu allgemein. Also man kann das ja nicht so reproduzieren, aber ich glaube, so generell muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass in Erzählungen immer die subjektive Sicht mit reinspielt und immer auch die gesellschaftliche. Also ich finde zum Beispiel die Geschichte mit diesem Mädchen, was sich umgebracht hat, weil sie irgendwie nicht gerettet werden konnte oder so, es ergibt total Sinn im ersten Moment, weil ich halt mit diesen Geschichten aufgewachsen bin.
Mhm.
Und wir alle sind halt mit solchen Geschichten aufgewachsen oder mit anderen und haben halt so solche Perspektiven, die einfach so unsere Realität auch machen. Und deshalb finde ich, man kann halt einfach generell immer bei allem so ein bisschen hinterfragen, wo das jetzt gerade herkommt und wie sich das anfühlen würde, wenn man eine andere Sicht hat.
Mhm.
So.
Voll, also dass man halt gerade, ja, gerade bei den Sachen, die man liest, dass man sich schon noch immer fragt, wer hat es gesagt, wer hat es geschrieben.
Ich finde das so, so wichtig, also gerade das, weil ich habe früher habe ich nur Bücher gelesen, die von Männern, also Romane, die von Männern geschrieben. Ja, ganz viel Stephen King und so. Ja. Egal, auf jeden Fall. Mittlerweile achte ich darauf, dass ich halt mehr von Frauen lese. Jetzt habe ich zwischendrin aber ein Buch gelesen, wieder ein Roman von einem Mann. Und davor habe ich mich nie mit diesem Male Gaze auseinandergesetzt. Mhm. Und jetzt schon. Und jetzt fallen mir Sachen auf, die er schreibt, wo ich mir denke, aber so sind Frauen gar nicht.
Das ist spannend.
Also mit oder? So, ja, irgendwie, die tackern sich extra auf, um einen Mann zu verführen. Oder ich weiß nicht, irgendwie denken die ganze Zeit...
Das ist so manipulativ.
Und auch sowas wie mit, dass sie sich die ganze Zeit Gedanken darüber machen, was Männer über sie denken. Das ist in der Realität gar nicht so.
Oh mein Gott.
Und ich habe so lange gebraucht, um zu checken, dass das einfach nur wie so ein feuchter Traum von Männern ist. Ja, dass Frauen sich die ganze Zeit drüber eine Platte machen, was Männer über sie denken. So, no, sorry, tun wir nicht.
Ich finde es halt auch so spannend, weil es gibt auch auf TikTok diesen Trend, wo einfach nur so zwei, das ist ein Video, da sind einfach nur zwei Frauen, die irgendwas reden oder so. Und dann ist voll auf so POV, irgendwie, er hat schon wieder irgendeinen Scheiß gemacht oder so. Und ich denke mir immer so, Alter, wenn ich so angeregt mit meinen Freundinnen rede, dann reden wir über fucking Politik.
Ja.
Oder über irgendein anderes Thema, das uns gerade interessiert. Aber ganz bestimmt in den allerseltensten Fällen über irgendeinen Dude. Und ich finde, das zeigt aber auch wieder, dass Frauen das natürlich auch reproduzieren.
Frauen reproduzieren das vor allem, weil es ihnen ja auch beigebracht wird. Also ich glaube, du machst es ja, du lebst ja auch nach Vorbildern und dann, wenn dir halt beigebracht wird, dass halt erwachsene Frauen die ganze Zeit nur überlegen, ja, wie sehe ich aus oder so, dass dann bist du halt selber und denkst so, ja, das muss ich ja auch machen. Also das ging jetzt irgendwie überspitzt,
nee,
aber
so, du fängst halt damit
halt
an, du lernst
es. Das ist halt
ja
so deine Realität und deshalb kann ich nur empfehlen, lest Bücher, die Frauen geschrieben haben, wenn ihr weiblich seid, am besten schwarze Frauen, habt ihr nochmal eine ganz neue Perspektive mit drin. Ja, aber das ist halt, also das ist, glaube ich, so ein Ding, was man halt nie vergessen darf, egal um was es geht. Das ist die Sicht der Person, die das geschrieben hat. Und ich dachte halt immer, das sei relevant bei Sachbüchern. Aber es ist halt auch bei Romanen relevant.
Absolut relevant bei Romanen. Ich finde, wenn, ist es sogar dort relevanter.
Ja.
Das ist ja auch immer dieses Künstler von der Kunst trennen. Nee, Hallöchen.
Das geht gar nicht,
Das ist so ein Bullshit. Es ist einfach, es ist, kreative Prozesse sind immer ein Spiegel von dem, was in dir drin ist.
Und
so.
Ich merke gerade, dass das im Endeffekt das ist, was sie uns im Deutschunterricht beibringen wollten.
Ist
aber
ja
sie haben es einfach schlecht gemacht. Ich habe das nie verstanden.
Ich habe es auch nie gecheckt.
Weil sie das nicht gut beigebracht haben. Egal, aber ja, so das macht man ja gerade bei so Gedichtsinterpretationen, sich angucken, wie ist der Background von dem Dichter und was war gerade seine Perspektive. Also falls ihr gerade noch nicht fertig seid mit der Schule, bei Gedichtsinterpretationen geht es nicht darum, zu interpretieren, was damit gemeint werden konnte, sondern die Perspektive des Dichters einzunehmen, um zu überlegen, was er gedacht haben könnte und was der historische Background war, diskriminierungsmäßig und so, kann man auch
und
immer
dann glänzt ihr auf jeden Fall.
Und dann kriegt ihr auf jeden Fall 15 Punkte.
Ja, ihr glänzt dann.
Außer.
Also, oder ihr gebt einfach eurem Deutschlehrer den Ausschnitt aus dem Podcast und sagt, ich habe das jetzt verdient. Okay.
Ja, cool.
Damit würde ich sagen, starten wir in den weiteren Tag und hören mit der Folge auf.
Ich gehe jetzt schlafen, glaube ich.
Ich gehe jetzt in irgendeinen Raum, der irgendwie
klimatisiert
kühl ist.
Ja. Als du das erzählt hast mit dem Mädchen, das noch lebt, ne, dass sie noch lebt, da wurde mir ganz anders. Ich hatte irgendwie Angst, dass die dann so lebendig begraben wurde oder
Oha.
So, weißt du?
No, das
dann
ist
so,
nicht.
Oh, okay.
Sie ist einfach die... Sie ist echt wie eine Marilyn Monroe. Die ist einfach eine Ikone, aber auf so eine richtige empowernde Art. Sie ist so, ey, ich bin Model, ich darf als Frau in dieser Zeit keine Karriere machen. Ihr Bitches, ich mach das trotzdem.
Meinst du, sie hat auch
sie
Geld
hat bestimmt nichts davon verdient. Aber sie hat vielleicht andere Aufträge gekriegt. Es gab bestimmt so einen Kreis von Verbündeten oder bei der Lorenzi oder so. Nee, es ergibt ja gar keinen Sinn. Sie hat ja nur ein Gesicht. Aber als Model, natürlich ist es gut für sie, wenn ihr Gesicht ein Ideal ist. Na dann, bis zum nächsten Mal.
Tschö mit Ö. Tschüss.